SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen, Freitag, der 17. Januar. Was wird aus der Vereinbarung zwischen Israel und der radikal-islamistischen Hamas über eine Waffenruhe und über die Freilassung eines Teils der israelischen Geiseln? Den ganzen Tag gestern sowie am Abend und auch in der Nacht herrschte Ungewissheit, ob der Deal nicht doch in letzter Minute noch platzen würde. Doch dann in den frühen Morgenstunden, da kam die erlösende Nachricht, das Abkommen steht. Die Einzelheiten von unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv.
Nun ist es soweit. Nach Verzögerungen bei den Verhandlungen mit der Terrororganisation Hamas in letzter Minute hat Israels Premier Benjamin Netanyahu grünes Licht für zwei entscheidende Sitzungen der Kabinette gegeben, die über die Waffenruhe in Gaza und damit über die Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln beraten und abstimmen. Die Abstimmung schlussendlich im Regierungskabinett in Israel ist die formelle Voraussetzung, damit eine Waffenruhe auf den Weg gebracht wird. Laut einer Mitteilung seines Regierungsbüros habe Netanyahu zunächst das Sicherheitskabinett angewiesen, noch heute zusammenzukommen. Danach tagt das Regierungskabinett, zu dem auch die rechten Minister Ben-Gvir und Smotrich gehören. In einer ersten Phase der 42-tägigen Waffenruhe in Gaza würden zunächst nur 33 von insgesamt 98 Geiseln freikommen. Gleichzeitig sollen sich die israelischen Truppen stufenweise aus bevölkerten Gebieten in Gaza zurückziehen. Der rechte Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir drohte gemeinsam mit seiner Partei aus der Regierung auszutreten, sollte es zu einer Waffenruhe kommen. Falls dadurch die Regierungskoalition gefährdet wäre, will Oppositionsführer Lapid Netanyahu Rückendeckung aus seiner Partei geben. In Israel rechnet man damit, dass frühestens am Sonntag erste Geiseln freigelassen werden.
Ins Inland und zum Bundestagsuntersuchungsausschuss, der die Umstände aufarbeitet, wie die Abschaltung der Kernkraftwerke erfolgt ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor den Ausschussmitgliedern den deutschen Atomausstieg verteidigt, der sei richtig gewesen. Scholz betonte, die letzten drei Kernkraftwerke befristet weiter zu betreiben, sei zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine notwendig gewesen. Deshalb habe er angeordnet, die Meiler erst im April 2023 abzuschalten und nicht schon Ende 2022, so der Kanzler.
Für mich und ich glaube auch für alle anderen, die hier waren, hat sich als richtig erwiesen. Ich habe von meiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht, um eine wichtige Entscheidung für die Energiesicherheit in Deutschland durchzusetzen. Und es war auch die richtige Entscheidung in der Sache, nämlich dafür zu sorgen, dass wir das, was wir noch an Brennstoff in den Kernbrennstäben hatten, zu nutzen, um sicher durch den Winter 2022/23 zu kommen. Und das hat auch geklappt.
Union, FDP und AfD sagen, die Kraftwerke hätten wegen der hohen Energiepreise noch länger am Netz bleiben müssen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe das Nicht-Ergebnis offen geprüft. Online-Banking ist praktisch, aber wenn Hacker am Werk sind, kann im schlimmsten Fall das Geld weg sein. Die Daten von Bankkunden in der Europäischen Union sollen seit spätestens heute sicherer sein, auch bei Cyberangriffen oder technischen Problemen. Der Grund: Eine neue EU-Verordnung ist jetzt in Kraft getreten. Sie legt technische Standards fest, wie IT-Systeme geschützt werden müssen. Aus Brüssel berichtet unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter.
Europas Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherer hatten eine Übergangszeit von 2 Jahren, um ihre IT-Systeme, Prozesse und Verträge an die neuen Regeln anzupassen. Unter anderem müssen IT-Systeme regelmäßig auf Schwachstellen geprüft werden. Die DORA-Verordnung legt auch fest, wie Vorfälle bearbeitet, dokumentiert und an die Aufsichtsbehörden gemeldet werden müssen. Auch dürfen Finanzunternehmen nur dann mit kritischen externen IT-Dienstleistern zusammenarbeiten, zum Beispiel Cloud-Diensten, wenn sie die jeweiligen Sicherheitsstandards erfüllen. Ziel der Verordnung ist es, das Vertrauen in die Stabilität des Finanzsektors zu stärken. Kunden und Geschäftspartner sollen sich darauf verlassen können, dass ihre Daten und Finanzgeschäfte auch bei technischen Problemen oder Cyberangriffen geschützt werden.
Das Thema innere Sicherheit ist ein Dauerbrenner. Es beschäftigt die Menschen. In Baden-Württemberg fühlt sich jeder Zweite nachts unsicher, vor allem wenn er oder sie allein unterwegs ist. Das geht aus einer Studie im Auftrag des Landesinnenministeriums hervor, die dem SWR vorliegt. Doch nicht nur auf dunklen Straßen, sondern auch im digitalen Raum rechnen viele Menschen mit Straftaten. Gut 45% fühlen sich in sozialen Medien demnach unsicher. Die Einzelheiten von Sebastian Binz.
Grund für das Unsicherheitsgefühl ist die Sorge vor Datendiebstahl und Cyberkriminalität. Die meisten Befragten haben deshalb gesagt, lieber keine persönlichen Daten anzugeben oder sie im Internet zu posten. Mehr als 10% haben außerdem im vergangenen Jahr unerwünschte Nacktbilder geschickt bekommen. Andere sind auf Betrüger reingefallen und haben Geld überwiesen. In beiden Fällen wurde aber nur ein Bruchteil der Taten angezeigt und das sei das Problem, sagt die Polizei. Gerade bei Internetkriminalität sei die Dunkelziffer so hoch, damit könne den Straftaten auch nicht gut entgegengewirkt werden. Aus der neuen Umfrage könnte die Polizei aber gute Infos für Präventionsaktionen ableiten.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten belohnt werden, wenn sie nicht krank sind und nicht bestraft werden, wenn sie mal krank sind. Dieser Vorschlag kommt aus Rheinland-Pfalz von der Landesvereinigung der Unternehmerverbände und heizt die Diskussion um bezahlte und nicht bezahlte Krankheitstage weiter an. Günter Laubes aus der SWR Nachrichtenredaktion fasst die Argumente zusammen.
Das Ziel ist für alle das gleiche, weniger Krankmeldungen. Der Weg ist ein völlig anderer. Die rheinland-pfälzischen Unternehmen wünschen sich ein Bonusprogramm, mit dem Beschäftigte, die sehr selten krank sind, belohnt werden. Im Gespräch sind auch mehr Gesundheitsaktionen innerhalb der Firma, zum Beispiel Sportkurse. Außerdem appellieren sie an die Ärzte, Krankschreibungen sehr sorgfältig zu verteilen. Hintergrund der Diskussion ist, dass Arbeitnehmer in Deutschland immer häufiger wegen Krankheit fehlen. Der Allianzchef Bäte hatte vorgeschlagen, den ersten Krankheitstag nicht mehr zu bezahlen.
Die Opposition im Rheinland-Pfälzischen Landtag hat mit Spott auf einen Werbeslogan reagiert, mit dem die Landesregierung in der Fußballarena von Mainz 05 für den Standort Rheinland-Pfalz wirbt. Der Slogan, der bei Heimspielen der Mainzer als Bandenwerbung gezeigt wird, lautet mit Blick auf die geografische Lage von Rheinland-Pfalz: Bisschen abseits, trotzdem Volltreffer. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Matthias Zahn.
CDU-Fraktionschef Schnieder ätzt, wer im Abseits stehe, mache keine Treffer. Diese Art von Marketing des Landes sei eher abseitig als treffsicher. Stefan Wefelscheid von den Freien Wählern kritisiert, mit so einem Slogan werde das Land auswärts als provinziell wahrgenommen. Das Wirtschaftsministerium erklärt den Slogan so: Das Besondere an Rheinland-Pfalz sei, dass es abseits der großen Metropolen liege, aber dennoch mitten in Europa. Die Werbung spiele augenzwinkernd mit dem Begriff Abseits. Wefelscheid kontert, das Ministerium verwickle sich beim Erklären des Slogans in Widersprüche. Für den oppositionellen Gegner sei das ein gelungener Freistoß.
Trauer in der Filmbranche. Der US-Regisseur David Lynch ist mit 78 Jahren gestorben. Das hat seine Familie in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Zu seinen bekanntesten Produktionen gehören Mulholland Drive, Blue Velvet und natürlich die Fernsehserie Twin Peaks. Aus Los Angeles ein Nachruf von Nils Dams.
Seine Filme haben oft mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. In Montana geboren, zog David Lynch Anfang der 70er nach Los Angeles und studierte am American Film Institute. Eraserhead ist sein erstes großes Projekt, ein Horrorfilm in Schwarz-Weiß. Es geht um einen Mann und sein monströses Baby. Der breiten Masse wurde Lynch 1980 bekannt durch The Elephant Man mit Anthony Hopkins und John Hurt. Der Film wurde für 8 Oscars nominiert. Lynch selbst war insgesamt auch 4-mal für einen Academy Award nominiert. Die Filmakademie hat ihn 2019 mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Er hat auch Animationsfilme oder Werbespots für Luxusparfüm gemacht. Seine Mystery-TV-Serie Twin Peaks wurde zum Kult.
Bei den Australian Open hat Tennisprofi Laura Siegemund aus Metzingen den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Sie verlor in 2 Sätzen gegen die Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Erfolg hatte dafür das deutsche Davis Cup Doppel Kevin Kravitz, Tim Pütz. Die beiden haben es in die 3. Runde geschafft. Sie setzten sich gegen ein rumänisch-argentinisches Duo durch.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh oft frostig, auch Nebel dabei. Vorsicht auf den Straßen kann es glatt sein. Der Nebel hält sich am Tag gerade in den Niederungen, oft hartnäckig. In den Mittelgebirgen scheint oft die Sonne. Die Höchsttemperaturen -2 bis +5 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Es sind nur noch wenige Tage, dann wird Donald Trump sein Amt als US-Präsident antreten. Deshalb schauen wir diese Woche jeden Tag hier im SWR aktuell Infodate am Morgen, was Trumps zweite Amtszeit bedeutet. Wenn Donald Trump am Montag seinen Amtseid ablegt, wird sich die US-Politik vermutlich sehr schnell ändern. Zwar kann Donald Trump auch als US-Präsident nicht machen, was er will, aber es dürfte schon gleich an Tag 1 klar werden, in welche Richtung die USA dann mit ihm steuern.
Day 1 is going to be action-packed. Am ersten Tag werde viel passieren, versprach James Blair, einer von Trumps künftigen Top-Beratern im Weißen Haus, auf Fox News und meinte damit nicht den Trubel rund um die Vereidigung, sondern Trumps zu erwartende präsidiale Erlasse. Ganz oben auf der Liste.
On day one, I will launch the largest deportation program in American history.
Am ersten Tag seiner Präsidentschaft werde die größte Abschiebeaktion in der Geschichte der USA starten. Tom Homan, der sich maßgeblich um die geplante Massenabschiebung kümmern soll, kündigte auf Fox News an.
At the same time he signed those executive orders, we got ICE officers across the country. They're going to be hitting the streets looking for criminal illegal aliens.
Noch während Trump die Erlasse unterzeichne, würden Beamte der Grenzschutzbehörde sich überall im Land auf die Suche nach illegal Eingewanderten machen. Wie genau die Erlasse von Trump aussehen werden, ist nicht bekannt. Unklar ist auch, inwieweit Trumps härtere Gangart in der Wirtschaftspolitik schon an Tag 1 sichtbar wird, ob er, wie angekündigt, sofort höhere Zölle auf Waren aus anderen Ländern erlässt. In der Umweltpolitik sind Erlasse an Tag 1 dagegen wahrscheinlich.
We will drill, baby, drill.
Bohren, Baby, bohren. Mantraartig hat Trump das im Wahlkampf wiederholt. An Tag 1 will er dafür sorgen, dass die Ölförderung in den USA weiter ausgebaut wird. Und er hat angekündigt, Offshore-Windkraftprojekte an Tag 1 im Amt per Erlass zu blockieren. Genauso wie die Förderung von Elektroautos zu stoppen.
And I will end the electric vehicle mandate on day one.
Gut möglich, dass Trump auch gleich an Tag 1 den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen ankündigt, wie schon in seiner ersten Amtszeit. Ziemlich sicher ist, dass Trump sofort einen Pfosten in der Gesellschaftspolitik einschlagen wird. Das könnte heißen, Einschränkung der Rechte für Transgender-Menschen. Ich werde an Tag 1 den Transgender-Wahnsinn stoppen, hat Trump seinen Anhängern versprochen.
With a stroke of my pen on day one, we're going to stop the transgender lunacy.
Trump könnte zum Beispiel ein von der Biden-Regierung eingeführtes Diskriminierungsverbot zum Schutz von Transgender-Schülern sofort einkassieren. Und dann sind da noch mögliche Begnadigungen von denen, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gestürmt haben und deshalb verurteilt wurden. Schon an Tag 1 könnte Trump einige von ihnen begnadigen. Nicht alles, was ein Präsident anordnet, wird Realität. Barack Obama zum Beispiel wies in seiner ersten Woche im Amt an, das Gefängnis Guantanamo zu schließen. Es existiert immer noch. Aber Trump wird an Tag 1 damit beginnen, zumindest einen Teil seiner Wahlversprechen einzulösen. Seine Sprecherin Caroline Levitt jedenfalls zeigte sich auf Fox News überzeugt, das amerikanische Volk werde zufrieden sein mit dem, was es von Donald Trump innerhalb weniger Minuten nach seiner Rückkehr ins Oval Office zu sehen bekommen werde.
I think the American people are going to be pleased with what they see from President Trump within mere minutes of his return to the Oval Office.
Nina Barth berichtete aus Washington. Und das war unsere Serie zur Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist die Grüne Woche in Berlin, die heute offiziell startet. Es ist die weltweit größte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau mit etwa 1400 Ausstellern aus 60 Ländern. Sören Hinze.
Im Fokus der Grünen Woche in diesem Jahr erneuerbare Kraftstoffe, umweltfreundliche Landwirtschaft und gesunde Ernährung. Insbesondere Fleischalternativen liegen im Trend. Eiweiß aus Pflanzen und Pilzen machen den tierischen Proteinen Konkurrenz. Weitere Ernährungsschwerpunkte sind fermentiertes Essen und Getränke, Zucker- und alkoholfreie Genussmittel und Algen. Ein ungeplantes Thema auf der Messe, die Maul- und Klauenseuche. In diesem Jahr werden keine Rinder, Schafe oder Alpakas ausgestellt. Grünen-Politiker Cem Özdemir wird während der Messe auf dem Gelände arbeiten und hat seit Donnerstag ein Büro in der Halle des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Darüber hinaus werden Landwirtschaftsminister und Politiker aus allen Bundesländern die Messe besuchen.
Welche Stände die Politiker auf der Grünen Woche besuchen, dahinter könnte sich ja eine geheime Botschaft verbergen, mutmaßt Jan-Frederik Willems.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Christian Lindner hätte schon mal kein deutlicheres Statement setzen können. Er war im Rahmen der Grünen Woche beim Empfang der Waldeigentümer. Während sich andere Politiker also mit dem spargelstechenden und melkenden Fußvolk rumschlagen, hat sich Lindner mit den Großgrundbesitzern getroffen. Da ginge ja eigentlich noch mehr. Wie wäre ein Treffen der FDP mit dem Verband der Austern, Foie Gras und Kaviarproduzenten? Dann würden sich die Grünen vielleicht auch nicht mehr so gehemmt fühlen und ihren Klischees nachgeben. Der Interessenverein Selleristics für Deutschland und das Startup Soja Macchiato aus der Mehrwegdose würden sich bestimmt auf einen Besuch von Robert Habeck freuen. CDU und CSU könnten dann ja zum Maß-Bier-Wetttrinken und zur Initiative Schweinefleischpflicht auf deutschen Tellern. Wobei sich da bestimmt auch AfD-Vertreter finden, was die Frage der Brandmauer am Holzkohlegrill ganz neu anfacht. Von solchen Koalitionsgerüchten könnte sich Kanzler Scholz fein fernhalten, wenn er beim Königsberger Klopse-Kombinat vorbeischaut. Immerhin die Leibspeise von ihm und seiner Vorgängerin Angela Merkel. Damit wäre der Kanzler Klops dann auch ein klares Bekenntnis zu seinem Führungsanspruch.
Anmerkungen von Jan-Friedrich Willems. Irans Präsident Massoud Pezeshkian wird heute in Moskau erwartet. Es ist sein erster offizieller Staatsbesuch in Russland. Stefan Lack.
Für den Kreml sei dies ein wichtiges Ereignis, dem man viel Aufmerksamkeit schenke, so Putins Sprecher Peskow. Geplant ist vor allem die Unterzeichnung eines Abkommens zur strategischen Partnerschaft beider Länder. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Russland und Iran deutlich intensiviert, vor allem im militärischen Bereich. Der Iran liefert Drohnen und Drohnentechnologie an Russland, die gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt werden. Dazu kommt die Zusammenarbeit im Bereich der Nukleartechnologie. Auch der Handel wächst.
Die ersten Absolventinnen des neuen Studiengangs Hebammenwissenschaft an der Hochschule Ludwigshafen bekommen heute ihren Bachelorabschluss. 46 junge Frauen haben das neue duale Studium 7 Semester durchlaufen. Nicoletta Privete.
Aufgrund von EU-Standards ist der Beruf der Hebamme seit 2023 nur noch an einer Universität erlernbar. An der Hochschule Ludwigshafen geschieht das in Kooperation mit Kliniken in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg, Speyer und Kaiserslautern. Das heißt, das Studium der Hebammenwissenschaft umfasst die Vermittlung der Theorie an der Hochschule und die Praxis an den Krankenhäusern. Nach 7 Semestern erlangen die Studierenden den Abschluss Bachelor of Science. Danach können die Absolventinnen an Krankenhäusern arbeiten, sich selbstständig machen oder den Master anschließen und zum Beispiel in der Forschung arbeiten.
In der Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende werden heute erstmals Bezahlkarten für Geflüchtete ausgegeben. Das Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz startet in Trier, da dort die meisten Asylbewerber im Land registriert werden. Lynn Benson.
Zunächst sollen bis zu 80 Menschen die Karte erhalten. Auf diese werden alle staatlichen Leistungen für den Lebensunterhalt gebucht. Bargeldabhebungen sind mit der Karte künftig nur noch bis zu einem Betrag von 130 Euro möglich. Wenn sich die Karte bewährt, soll das Projekt auf die übrigen 5 Aufnahmeeinrichtungen des Landes ausgeweitet werden. Kritiker wie der Verein Buntes Trier und das Multikulturelle Zentrum Trier sehen allerdings Herausforderungen. Es sei unklar, ob Geflüchtete in Alltagssituationen wie auf Flohmärkten oder im Nahverkehr damit bezahlen könnten.
In Kornwestheim im Kreis Ludwigsburg wird heute eine neue Erstaufnahmeeinrichtung für geflüchtete Menschen offiziell eingeweiht. Außerdem bekommen Interessierte die Möglichkeit, sich die Einrichtung anzusehen. Jan Königke.
Das Gebäude wurde in der Vergangenheit schon als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Seit Dezember wird es jetzt als Erstaufnahmeeinrichtung eingesetzt. Die Unterkunft ergänzt im Regierungsbezirk Stuttgart die bestehenden Einrichtungen in Ellwang und Giengen sowie die Notunterkunft in Sindelfingen im Kreis Böblingen. Betrieben wird sie vom Regierungspräsidium. Bis zu 220 Geflüchtete sollen in Zukunft darin ein Zuhause finden. Nur heute kann man sich selbst einen Eindruck verschaffen, wie es innen aussieht. Dafür werden sogar Führungen angeboten, bei denen man mehr Infos über den Arbeitsalltag in der neuen Erstaufnahmeeinrichtung erfahren kann.
Bei der Handball-Weltmeisterschaft trifft das deutsche Team heute Abend auf die Schweiz. Die deutschen Handballer könnten mit einem 2. Sieg schon in die Hauptrunde einziehen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.